Auch in der heutigen Episode möchte ich mich mit Narrativen beschäftigen, mit den Geschichten, die eine Organisation ausmachen, mit den Geschichten, die die Kultur einer Organisation sind. Einmal mehr möchte ich auf die Gedanken der Zeitschrift Organisationsentwicklung und hier speziell der Autorin Christine Erlach, Professor Dr. Michael Müller und Professor Dr. Heiko Röhl referenzieren, die sie in der Ausgabe 2 2023 unter der Hauptüberschrift Es war einmal, Narrative prägen den Wandel äußern. Ich denke, einige spannende Ideen sind auch in den vorangegangenen beiden Episoden schon geteilt worden und darauf möchte ich heute aufbauen. Daran möchte ich heute anschließen. Denn es geht in letzter Konsequenz darum, wie gerade Führungskräfte oder organisationsgestaltende Managerinnen und Manager oder auch Organisationsentwickler und Begleiter eine Organisation verändern können und hier insbesondere die Narrative beeinflussen können. Und hier kommen noch ein paar spannende Gedanken, ein paar spannende Tipps, die ich heute mit dir teilen möchte. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Systemisch Denken und Handeln. Mein Name ist Heiko Rössel. Um die Brücke zu den vorangegangenen Episoden zu bauen, möchte ich nochmal auf Gedanken aus der Zeitschrift Organisationsentwicklung, Ausgabe 2 2023 zurückgreifen. Die Zeitschrift fragt: In manchen Organisationen herrscht ein dominantes Narrativ, das geprägt ist durch Aussichtslosigkeit. Wenn ich als Geschäftsführer so eine Organisation oder Abteilung übernehme, ist meine Aufgabe, diese Erzählung möglichst schnell in eine zu verändern, in der Zuversicht und Hoffnung eine Rolle spielt. Kann ich solche Narrative verändern? Fragt die Zeitung. Und die etwas ernüchternde Antwort ist: Nur durch neue Erfahrungen. Es gibt keinen anderen Weg. Man muss neue Erfahrungen möglich machen, die dann erzählt werden. Also, was heißt das? Ich kann jetzt nicht einfach so eine neue Geschichte erzählen und glauben, ja gut, dann erzählen wir jetzt positive Geschichten, erzählen wir uns was Schönes und dann wird ja alles prima. Sondern der Autor sagt hier, man muss neue Erfahrungen ermöglichen, dann hoffentlich positive Erfahrungen, die wiederum als Geschichten weitererzählt werden. Und so entsteht ein neues positives Narrativ. Ja, zunächst mal ein etwas trauriger Gedanke, weil ich kann halt nicht einfach mit einer positiven Geschichte in die Organisation hineinplatzen, jedenfalls wenn dieses Zitat so stimmen sollte, sondern die Führenden, die Managerinnen und Manager einer Organisation müssen Räume schaffen, in denen die Menschen positive Erfahrungen sammeln können, über die sie dann sprechen. Ich habe übrigens genau solche Muster bereits beobachten dürfen bei Organisationen, dass durch neue Erfahrungsräume neue Erfahrungen auch Wirklichkeit werden, die dann tatsächlich erzählt werden. Das heißt, erst das Schaffen des Raumes für die neuen Erfahrungen und damit und auch das Schaffen der Räume für die dann neuen Geschichten, das könnte vielleicht eine Idee sein. Ich zitiere einen weiteren Gedanken aus dem Dokument. Viele Führungskräfte tun sich schwer, Steuerung aus der Hand zu geben. Da wird dann erst der Change definiert und anschließend versucht, die anderen reinzuholen, anstatt auf Basis der Geschichten der Mitarbeitenden gemeinsam eine Zukunftsstory zu entwickeln, zum Beispiel über Story Cycles, in denen wichtige, lehrreiche und faszinierende Geschichten wie durch ein umgekehrtes Schneeballprinzip von unten nach oben gereicht werden. Ja, da steckt ja so viel Wahres drin und so viel Spannendes, finde ich. Zunächst einmal die Beobachtung, dass viele Führungskräfte sich schwer tun, Steuerung aus der Hand zu geben. Und wenn sie erkannt haben, dass Mikromanagement und andere Mechanismen nicht hilfreich sein könnten, dann geht es trotzdem weiter, wenn es um Visionen, Leitbilder, neue Werte geht und damit verbundene Changes und Veränderungen. Das heißt, die Führung definiert zum Beispiel die neue Vision, die neuen Werte und so weiter und so fort und versucht dann, diese Idee in die Organisation hineinzutransportieren, wird häufig feststellen, dass das Ganze vielleicht wohlwollend zur Kenntnis genommen wird, aber wahrscheinlich nicht den Effekt der Veränderung der Geschichten in der Organisation auslöst, den man sich vielleicht gewünscht hätte. Das heißt, anstatt, so schreibt hier der Autor, die Geschichten der Mitarbeitenden zur Basis der Zukunftsstory zu machen, die Geschichten der Mitarbeitenden. Heißt, es ist nicht die Geschichte des Management, nicht die Geschichte der Führung, sondern zuerst mal sind es die Geschichten der Mitarbeitenden, die die Basis der Zukunftsstory werden. Dort muss man anknüpfen und von dort aus kann man weitergehen. Das wäre so eine Idee. Ich zitiere weiter. Ein Team kann sich anderes erzählen als eine Abteilung. Eine Abteilung erzählt sich anderes als eine Organisation. Alle Untergruppen speisen und aggregieren dann ein Organisationsnarrativ. Das heißt, es gibt nicht das Narrativ einer Organisation. Es gibt nicht die Vision, es gibt nicht den Purpose, es gibt nicht die Werte, sondern es gibt Werte, es gibt Visionen, es gibt Leitbilder und es gibt Narrative in unterschiedlichsten Gruppen und Teilen der Organisation bis zu kleinsten Einheiten. Und das Aggregierte, das Zusammengesetzte all dieser Geschichten, das ist das Unternehmensnarrativ oder das Organisationsnarrativ. Schon alleine aus dieser Idee heraus ist es vielleicht fraglich, ob es gelingen kann, die Unternehmensvision zu etablieren, die dann mehr sein könnte als eine Worthülse, die sich das Management wünscht und die das Management irgendwo hinschreibt. Wahrscheinlich kann man das schon machen und in vielen Organisationen kann man diese Visionen, diese Leitbilder, diese Statements ja auch im Foyer lesen. Das heißt also, es gibt diese Dinge ja. Die Frage ist nur, ist die Organisation auf diesem Weg mitgenommen? Schließt diese Vision auch an die Geschichten und Erzählungen der Organisation an? Da kann ich vielleicht eine kleine, irgendwie witzige Episode aus meinem Berateralltag berichten. Ich hatte bei einem großen Konzern zu tun und dort gab es eine wichtige Entscheidung zu treffen. Und diese Entscheidung wollte ich nicht treffen oder wollte ich dem Unternehmen nicht empfehlen zu treffen, ohne die eigene Strategie zu befragen. Ich fragte dann, habt ihr eine Strategie, habt ihr eine definierte Vision, Mission, was man halt so macht? Und das Management sagte, selbstverständlich. Und dann sagte ich, ja, dann lasst uns mal einen Blick reinwerfen, dass wir unsere Entscheidung an dieser Strategie ausrichten können. Und dann hat der Manager fast eine Viertelstunde lang im Intranet die Visionsdokumente gesucht. Ja, was sagt uns das? Sehr anschlussfähig scheint diese Vision, diese Strategie in dieser Organisation nicht gewesen zu sein. Denn wenn sie anschlussfähig gewesen wäre, dann hätten die Menschen ja von vornherein gewusst, was in der Vision drinsteht. Es wäre ja ihre Geschichte gewesen. Das war eine Geschichte, die haben andere konstruiert und diese anderen Konstruktionen sind nicht anschlussfähig gewesen an dem, was sich die Menschen in der Organisation erzählen. Also wir haben hier sogar mit einem Management, mit der Management-Ebene gesprochen, also nicht mit der Arbeitsebene. Üblicherweise werden die Visionen ja immer unhandhabbarer, je weiter man in der großen Pyramide nach unten geht. Und unten in der Organisation, dort, wo meistens gearbeitet wird, dort sind die Visionen, die Missionen, die Strategien oftmals überhaupt nicht bekannt. Ja, hier hat der Abteilungsleiter ja wenigstens noch gewusst, dass es eine Vision gegeben hat oder eine Strategie, aber er hat sie nicht gefunden, auch nicht viel besser. Der hier zitierte Gedanke greift auch Überlegungen von Luhmann auf. Auch Luhmann ging in einer Veröffentlichung davon aus, dass ein soziales System, also ein gegliedertes soziales System in mehrere Subsysteme gegliedertes soziales System, mehrere Leitbilder, Visionen, Werte im Inneren entwickeln kann, je Subsystem durchaus verschiedene. Und Luhmann hat sogar die spannende Hypothese aufgestellt, dass die partielle Widersprüchlichkeit dieser unterschiedlichen Visionen und Strategien durchaus der Organisation eine Spannkraft verleihen und das Überleben in Märkten erleichtern. Also es geht gar nicht darum, eine stromlinienförmige Organisation zu schaffen, in denen sich alle das Gleiche erzählen, sondern es ist durchaus zu respektieren, zu akzeptieren, vielleicht sogar zu fördern, dass es in unterschiedlichen Subsystemen verschiedene Narrative geben könnte, die der Organisation im Inneren die mögliche Spannkraft geben, so würde ich es mal bezeichnen, aber auch nach außen hin unterschiedliche Anknüpfungsmöglichkeiten für Lieferanten, für Partner oder auch für Kundinnen und Kunden liefern. Der eine Kunde kauft vielleicht aus dem einen Grund heraus, der andere Kunde kauft vielleicht aus dem anderen Grund heraus und auch die Umwelt der Organisation ist ja nicht homogen und so können homogene oder dishomogene Narrative im Inneren auch die verschiedenen Narrative im Außen vielleicht besser bedienen oder besser an sie anschlussfähig sein. Ja, der eine Kunde legt größten Wert auf Qualität, der andere Kunde legt größten Wert auf Preis, der dritte Kunde möchte gern den besten Kundenservice haben und ein weiterer Steuerurkunde, dem sind die Werte einer Organisation sehr wichtig, dass er dort kauft oder es halt auch lässt. Ich zitiere weiter im Dokument. Denn wenn man davon ausgeht, dass die Dimensionen Identität, Sinn oder Werte nicht steuerbar sind durch einzelne Führungskräfte, sondern durch die Narrative der Gemeinschaft, pickst man in Systembedingungen rein, die sich nicht selbst wegorganisieren wollen. Ja, das soll heißen, der Sinn, die Identität, die Werte eines Systems sind sowieso da. Und wenn ich von außen komme und das verändern möchte, dann pikse ich in ein stabiles Konstrukt hinein, in ein kulturelles Konstrukt, in nicht entschiedene Entscheidungsprämissen, die sich nicht selbst wegorganisieren wollen. Und demzufolge ist es auch kein Wunder, dass das Wegorganisieren, wenn man es möchte, dann auch nicht so leicht funktioniert. Und einige ja, sind ja schon richtig gehend verzweifelt, weil sie es nicht schaffen, diese Geschichten zu verändern in ihrem Sinn. Nun gibt es vielleicht auch die ein oder andere Lösungsmöglichkeit. Ich zitiere weiter. Das narrative Arbeiten erkennt hingegen an, dass man nicht vollständig planen kann, wie es weitergeht. Wir sollten von der Zielorientierung zur Wegorientierung kommen. Ziele sind wichtig, damit ich Wege auswählen kann. Aber wenn ich den Weg gehe, können sich die Ziele verändern. Ja, also sehr spannende Gedanken. Mit sehr wenigen Worten steckt brutal viel Erkenntnis drin. Ich lese deshalb nochmal vor. Das narrative Arbeiten erkennt an, dass man nicht vollständig planen kann, wie es weitergeht. Also ein typisch systemischer Ansatz. Ich mache keinen Plan, ich gehe Schritt für Schritt weiter, beobachte, was gut funktioniert und gehe die Schritte weiter, die klappen und verhindere oder vermeide Schritte, die nicht in die richtige Richtung gehen. Der große Plan ist hier vielleicht nicht die beste Idee einer kulturellen Intervention. Weiter geht es. Wir sollten von der Zielorientierung zur Wegorientierung kommen. Ja, dazu habe ich schon die ein oder andere Episode gemacht. Das trifft meinen Nerv tatsächlich. Das heißt, die extrem langfristig gesetzten Ziele, meistens ja auch in Visionen gepackt, können sehr schnell zu weit weg sein von der Lebenswirklichkeit der Organisation. Auf der anderen Seite heißt es, Ziele sind wichtig, damit ich Wege auswählen kann. Aber wenn ich den Weg gehe, können sich die Ziele verändern. Also eine gewisse Ambivalenz, ein Widerspruch. Ziele sind wichtig, damit ich Wege auswählen kann. Okay, da muss ich mir ja ein Ziel setzen, sonst kann ich ja nicht den richtigen Weg dorthin auswählen. Wenn ich aber den Weg gehe, können sich die Ziele verändern. Das ist ein gewisser Widerspruch und diese Dynamik zwischen Ziel und Weg, die muss eine Organisation irgendwie gewitzt wählen. Wer also nur den Weg geht, ohne jedes Ziel, ist wahrscheinlich genauso schlecht beraten wie eine Organisation, die sich sehr visionäre Ziele setzt und dann auf dem Weg dorthin alle Chancen verpasst, die sich bieten und vielleicht auch das eine Risiko oder das andere Risiko besonders intensiv wahrnimmt, weil man stur auf das Ziel ausgerichtet ist. Also hieran sieht man noch einmal mehr, dass das Ganze unter der Weg- und Zielorientierung gewitzt ausgewogen funktionieren sollte. Weiter heißt es im Dokument. Das Bestreben kann eigentlich nur sein, die eigenen Erzählungen so zu gestalten, dass externe Erzählungen daran anschlussfähig sind und übernommen werden können. Führungskräfte, Managende, Begleitende und Organisierende in Organisationen können also nur Erzählungen nutzen, die an die Erzählungen anschlussfähig sind, die von der gewünschten Organisation übernommen werden können. Wenn das also nicht gelingt, dann verpufft das Ganze sowieso. Ich zitiere weiter. Das Bestreben, in dem Fall der Führungskraft, kann eigentlich nur sein, die eigenen Erzählungen so zu gestalten, dass externe Erzählungen daran anschlussfähig sind und übernommen werden können. Ich muss also aufpassen, dass das, was ich erzähle, die Geschichten, die ich erzähle, in die Organisation hineintrage, von dieser Organisation auch anschlussfähig aufgenommen werden können. Dazu muss ich mich natürlich tief in die Organisation und deren Geschichten hineinbegeben. So wird es wohl nur funktionieren oder anders funktioniert es wahrscheinlich nicht. Und ihr kennt vielleicht alle auch Beispiele von führenden oder visionären Menschen, die mit tollen Geschichten durchaus kommen, aber es nicht schaffen, eine Anschlussfähigkeit herzustellen und dann oftmals auch frustriert weiterziehen, weil es halt nicht geklappt hat. Nun kann man die Schuld natürlich bei der Organisation suchen, die ja nicht visionär genug gestaltet ist, dass sie diese tollen Geschichten aufgenommen hat. Man darf aber natürlich auch die Qualität der Intervention in Frage stellen von Menschen, die vielleicht zu weit weg sind von der Lebensrealität ihrer Organisation. Auch da habe ich eine nette Episode eines Kunden. Der hatte mir von seinem Manager berichtet, von einem Top-Manager, und der sagte: Wissen Sie, Herr Rössel, unser Top-Manager, der kommt mir vor wie ein Feldherr auf einem Pferd mit einem Säbel in der Hand, und dann fängt er an, Hurra zu schreien und reitet voran und reitet und reitet und reitet und schreit Hurra und schwingt den Säbel auf den Weg in die Schlacht sozusagen. Und irgendwann, wenn er ganz weit geritten ist, dreht er sich um und stellt fest, das ganze Heer, seine ganze Mannschaft ist überhaupt nicht mitgekommen, er kann sie nicht mal mehr sehen. Ein schönes Bild, finde ich, vom Feldherrn, der zu weit vor seinem Heer herreitet und dann letztendlich überhaupt nichts erreichen wird, vielleicht sogar bei eigenem Untergang in diesem Beispiel. Ich möchte weiter zitieren, was in der Zeitschrift formuliert ist. Narrative können also eine Chance sein, Räume zu schaffen für die Erlebnisse der Kunden und Kundinnen, in denen sie gewünschte Erfahrungen machen und dann gewünschte Erzählungen entwickeln. Nun meinen die Autoren hier mit Kundinnen und Kunden diejenigen, die diese Erzählungen erzählen sollen. Aber es steckt eine witzige Doppelbedeutung drin. Aber beginnen wir zunächst einmal mit den Menschen, die die Erfahrungsräume bekommen, dass sie eigene Erfahrungen machen können, um dann eigene Geschichten erzählen zu können. Das gilt natürlich in der Organisation, in meiner Organisation. Das heißt, Narrative können eine Chance sein, Räume zu schaffen für die Erlebnisse der Kunden und Kundinnen, in denen sie ihre gewünschten Erfahrungen machen und dann die gewünschten Erzählungen entwickeln. Das stimmt. Nun kann man aber den hier nicht unbedingt gewünschten, aber irgendwie doch ein bisschen darin liegenden Gedanken der Kundinnen und Kunden auch mal heraustragen. Das heißt, natürlich wirkt eine Organisation mit ihren Geschichten auch nach außen. Und einige Organisationen bemühen sich ja auch, ihre Geschichten explizit nach außen zu transportieren. Das heißt, man versucht ja, Narrative in den Markt zu transportieren, sodass dort eine Anschlussfähigkeit stattfindet. Und auch das ist ein sehr spannender Gedanke. Das heißt, wir können Narrative auch im Marketing verwenden. Und nur, wenn die Prinzipien, die ich bisher erläutert habe, im Marketing funktionieren, wird es ein gutes Marketing sein. Denn wenn sich Kundinnen und Kunden im Markt irgendwelche Geschichten erzählen und ich komme mit einer Geschichte, die meinen Kundinnen und Kunden nicht anschlussfähig ist, dann verpufft diese Werbung natürlich. Das heißt, wenn ich einen Werbespot schalte, den die Leute nicht verstehen, wenn ich einen Werbespot schalte, der den Leuten zu weit weg von ihrer Lebensrealität ist, wenn ich eine Landingpage oder eine Website schreibe, deren Texte zu weit weg ist von der Realität der Menschen, die ich erreichen möchte, dann klappt die Werbung nicht, dann klappt das Marketing nicht. Das heißt, die Idee der Narrative können wir nicht nur im Internen sehen, in der Organisationsentwicklung, sondern diese Idee ist auch wunderbar geeignet, um sie im Marketing, im Vertrieb zu verwenden. Denn auch hier erzählen wir Geschichten über uns, die wir nach außen transportieren wollen. Und auch diese Geschichten müssen anschlussfähig sein an die Geschichten der Kundinnen und Kunden. Und nun ein ganz spannender Gedanke, denn hier heißt es ja, Narrative können also eine Chance sein, Räume zu schaffen für die Erlebnisse der Kunden und Kundinnen, in denen die gewünschten Erfahrungen gemacht werden und dann die gewünschten Erzählungen entwickelt werden können. Was heißt das im Marketing? Wenn ich marketingtechnisch Erlebensräume schaffe, in denen Menschen die Erfahrungen machen können, die sie mit meinem Produkt machen sollten, und dann selbst die Geschichten erzählen, die ich mir wünsche, dann ist das wahrscheinlich perfekt. Und aus dem Grunde heraus glaube ich auch, dass erfolgreiche Marken Erlebniswelten schaffen. Zum Teil Museen schaffen, Erlebniswelten, Museen, Veranstaltungen, Roadshows, Versuche möglich machen, Testszenarien zur Verfügung stellen, sodass die Kunden Erfahrungen sammeln können und auch Plattformen bekommen, diese Erfahrungen teilen zu können, zum Beispiel in Social Media. Das heißt, Kundinnen, die über die Produkte die Sie angeboten bekommen, sprechen, Ihre Erlebnisse teilen. Diese Erzählungen sind natürlich brutal authentisch und sehr, sehr spannend auch für andere, die sich für diese Produkte interessieren. Wir alle schauen uns ja irgendwie Bewertungen bei diversen Plattformen an, wenn wir uns für eine Lösung interessieren. Und da interessieren uns am allermeisten, was andere Kundinnen und Kunden dazu schreiben, wenn wir dieses Produkt auch möchten. Das ist viel spannender als die eigene Darstellung des Herstellers dieser Produkte. Ja, und das sind genau diese Erlebnisräume, die man sich hier vorstellen kann, die Testimonials, die dadurch entstehen, die authentischen Berichte, die sich die Kunden selbst erzählen über das Produkt und damit natürlich eine perfekte Werbung sind für das Unternehmen, welches diese Produkte anbietet. Einige machen das sehr perfekt und hier nur der Gedanke, den du vielleicht mitnehmen kannst, wenn du in deiner Arbeit mit Vertrieb und Marketing zu tun hast, auch hier lassen sich Narrative wunderbar einsetzen und verwenden. Ja, das zahlt natürlich alles auf positive Geschichten ein, auf schöne Geschichten, die erzählt werden sollen. Das heißt, das Management möchte eine depressive Organisation wandeln in eine progressive und optimistische Organisation. Ein Vertriebs- und Marketing-Team möchte Produkte so präsentieren, dass die Kunden sich tolle Geschichten darüber erzählen. Wir reden also von tollen Geschichten. Erleben aber immer wieder auch mal negative Geschichten in der eigenen Organisation, auch in Social Media. Auch hier möchte ich aus dem Dokument zitieren, wobei ich die Aussage schon etwas sehr düster empfinde, aber ich zitiere einfach mal so, wie es da steht. Interessant ist, dass wir keine positiven Utopien mehr haben, sondern nur noch Dystopien oder Kampfgeschichten wie diejenige gegen den Klimawandel. Das heißt also, wir erzählen uns derzeit sehr viele negative Geschichten von Inflation, von Klimakatastrophen, von Armut, von Ungerechtigkeit, von Ungleichheit, von Krieg. Also diese Geschichten bestimmen die Narrative unserer Zeit. Das könnte man hier etwas herauslesen. Und weiter heißt es im Dokument. Aber wie wollen wir eigentlich leben als Gesellschaft? Das ist die Wunschvorstellung, auf die wir keine Antwort haben. Und da schließt sich der Bogen zu einer depressiven Organisation. In unserer Gesellschaft fehlt ebenfalls ein positives Zielbild, eine positive Sinnstiftung, wenn man es so übersetzen möchte. Der Autor meint, die negative Stimmung, die wir in der Gesellschaft beobachten können, und die ist ja tatsächlich teilweise zu beobachten, diese Ideen sieht man auch teilweise in Organisationen. Wenn man aber in diesen Organisationen keine positive Sinnstiftung hinbekommen kann, keine positiven Geschichten initiieren kann, ja, wie soll dann jemals eine positiv denkende Organisation resultieren? Und so stellt die Zeitschrift eine abschließende Frage und die lautet: Ganz vielen Dank für das schöne Gespräch. Was ruft ihr unseren Lesern und Leserinnen noch zu? Und die Antwort ist: Start listening. Start listening. Hört endlich zu. Machen Sie die Ohren auf für die Geschichten, die da sind, und nehmen Sie sie als Ausgangspunkt für Ihr Handeln. Das heißt, der Aufruf an die Gestaltenden, an die Managenden, an die Führenden. Nicht eure Vision ist der entscheidende Punkt, sondern zuerst mal zu schauen, wo eure Organisation steht, wo euer System steht, wo eure Gesellschaft steht und wo steht eure Organisation, eure Gesellschaft. Genau dort, wo die Geschichten handeln, die diese Organisation sich über sich erzählt. Hört auf diese Geschichten. Start listening. Ja? Hört zu. Macht dazu diese Geschichten transparent über den Story Cycle, den man sich hier vorstellen kann. Also Geschichten, die man in Workshops gezielt hervorruft oder auch in die tägliche Arbeit einbauen kann. Ich hatte es in der vorangegangenen Episode schon erwähnt, indem man beispielsweise im normalen Teamshow-Fix immer wieder auch mal Geschichten thematisiert, die die Menschen über die vergangene Woche beispielsweise zu erzählen haben. Ich habe tatsächlich auch selbst schon feststellen können, wie wirksam diese Methode ist. Da braucht es zum Teil gar keiner weiteren Intervention. Denn wenn ich nur sage, erzählt eine positive Geschichte der letzten Woche, dann kann ich ja davon ausgehen, dass schöne Dinge hervorgeholt werden. Und dann hören die anderen auch alle diese schöne Geschichte des einen Kollegen, der sie erzählt. Dann erzählt der nächste Kollege eine schöne Geschichte. Dann erzählt die nächste Kollegin eine schöne Geschichte. Ja, und was wird passieren? Ja, Führung und Management müssen kaum noch etwas machen. Die Leute hören schöne Geschichten von ihrer Arbeit. Und wenn sie sich vorher nur negative Geschichten erzählt haben, dann beginnt vielleicht ein Change, der Geschichten vom Negativen ins Positive, und zwar ganz ohne, dass die Führungskraft hier spezielle eigene Geschichten entwickeln musste. Sie hat einfach die Geschichten der Organisation möglich gemacht. Die Erfahrungen, die die Kollegen schon gesammelt haben, werden einfach nur erzählt und hin und her getragen. Und alleine dadurch kann es passieren, dass sich das Mindset der Organisation verändert. Wie genial! Ich finde, eine sehr simple Intervention mit einem sehr großen Potenzial. Und ja, ich kann das nur unterstreichen, was hier als finale Empfehlung in diesem Beitrag formuliert ist. Start listening. Hört zu. In dem Sinne wünsche ich euch dabei sehr viel Erfolg. Bleibt interessiert und neugierig. Unternehmt was, euer Heiko.